Ralf Rothmann. Erleuchtung durch Fußball. Es wurde dunkel, als ich von der Arbeit kam. Im Wohnzimmer brannten Kerzen und ich blieb unter der Linde stehen und sah meiner Frau beim Tischdecken zu. Sie trug eine Plastikschürze über dem Seidenkleid mit dem kleinen Stehkragen und ihr Haar, noch hochgesteckt, sah frisch getönt aus. Sie bemerkte mich nicht und ich überlegte, ob wir irgendwelche Leute eingeladen hatten für den Abend, konnte mich aber nicht erinnern. Es war eher unwahrscheinlich. Rita wusste, dass ich mir das Pokalspiel ansehen wollte. Außerdem hatte ich keine Nummer. In meiner Tasche waren noch alle Brote. Unser Haus ist ein schmales, zweigeschossiges aus den 20er Jahren und wir hatten uns mit dem Kauf, der Renovierung und dem Einbau einer Garage im Keller vielleicht etwas übernommen. Doch wir leben gern hier. Ein Dutzend dieser Ziegelhäuser mit kleinen, von schnörkeligen Eisengittern umgrenzten Vorgärten steht auf jeder Seite der gepflasterten Straße. Einer Straße, die man in Tempelhof nicht vermuten würde. Obwohl es regnete, mochte ich noch nicht hineingehen. Der Efeu glänzte wie glasiert, das erleuchtete Klingelschild flackerte etwas und momentlang glaubte ich, die leisen Töne der Windglocken zu hören, die im Zimmer unserer Tochter hingen. Doch das Fenster war geschlossen. Unser Haus ist das einzige, an dem Efeu wächst, und ich hätte ihn längst weggehackt. Im Sommer ist er voller Ungeziefer und Vogelnester. Überall klebt weißlicher Kot und die feinen Wurzeln graben sich in die Mauerfugen oder Klinkerrisse und machen alles porös. Doch meine Frau und Janine, unsere Tochter, hatten protestiert, um es gelinde auszudrücken. Es hatte Geschrei und Tränen gegeben, sogar Drohungen. »Wenn du das Grünzeug abreißt, ziehe ich aus!« Originalton Janine. Und Rita hielt mir ein Buch unter die Nase, Heilpflanzen heute. Darin wurde Efeu eine bronchienstärkende Kraft zugeschrieben und hustend erinnerte sie mich an ihre asthmatischen Zustände. Also gab ich nach. Schließlich hat die Familie meiner Garageneinfahrt zuliebe auf den hinteren Garten verzichtet. Doch jetzt kommt's. Erstens ist unsere Tochter sowieso ausgezogen. Sie studiert an der Columbia-Universität in New York. Und zweitens hat dieser alte Efeu-Stamm, genauer seine Wurzeln, den Isolierputz der Nachbarn aufgeknackt. Erst wollte ich das nicht glauben, denn die Sommers, ein junges Paar mit 4 Kindern, haben seit ihrem Einzug nicht mal die Fenster gestrichen. Die lassen den Kasten einfach vor sich hinbröckeln. Und Risse gibt es nicht nur im Isolierputz. Doch sie klagten. Und ein Gutachter, dessen 2-3 Spatenstiche ungefähr so viel kosteten, wie ich im Monat verdiene, bestätigte, dass die Feuchtigkeit da unten auf die Efeuwurzeln zurückzuführen sei. »Verdammt, wieso ist dann mein Keller trocken?« fragte ich. Doch er zuckte mit den Schultern, was offenbar gratis war, und es wird darauf hinauslaufen, dass ich den Nachbarn eine neue Isolierung bezahlen muss. Und mehr. 2 der Kellerräume waren als Kinderzimmer umgebaut worden und der jüngste Sohn hat plötzlich Atemprobleme gekriegt, was eine aufwendige Therapie im Sauerstoffzelt erforderlich macht. Und auch die Krankenkasse der Sommers hat mich verklagt und fordert einen Großteil ihrer Ausgaben zurück. Wieder spürte ich dieses Brennen in der Magengegend. Ich atmete durch und dachte an das Aufziehen selbstklebender Briefumschläge. Irgendwie hatte das Gefühl, damit zu tun. Meine Frau rollte Papierservietten zusammen, steckte sie in die Gläser. Der Tisch war für 3 Personen gedeckt und ich kam immer noch nicht drauf, wen sie eingeladen hatte. Das Ganze drumherum, die silbernen Kerzenleuchter, die Blumen, der Wein, sah nach einem Festessen aus, und sie nahm die Servietten wieder aus den Gläsern und faltete sie zu seltsamen Gebilden, die sie auf die Teller stellte. Ich beschloss, noch einmal um den Block zu gehen. Auch in den anderen Häusern aß man zu Abend oder sah fern. Hier wohnen junge Menschen mit Kindern und vor den Türen parken schnittige Kleinbusse und einige von den runden Dingern, die aussehen, als wären sie zum Lutschen. Ich werde immer etwas kleinlaut vor dem Lebensstil dieser Leute, genauer vor ihrer Sorglosigkeit, was das Schuldenmachen betrifft. Das Dachgebälk kracht unter der Zinslast und sie winken strahlend aus Chrom und Glas heraus und biegen um die Ecke Richtung Sylt. Sogar die Hunde und Katzen, die sie uns manchmal zur Pflege bringen, kommen mir wie Designerware vor und sehen jedenfalls so aus, als hätten sie irgendwo im Fell eine Kreditkarte stecken. Etwas mache ich falsch. Ich bin der Erste, der morgens zur Arbeit geht, und wenn ich abends nach Hause komme, hocken die jungen Väter in ihren gebügelten Hemden schon wieder auf den Ledersofas und lassen das Jüngste auf den Knien reiten. Während ich mich neulich bei dem Gedanken ertappte, dass es mir nicht unlieb wäre, wenn unsere Tochter über Weihnachten in Amerika bliebe. Denn das Ticket geht natürlich auf meine Rechnung. Vielleicht hat Rita recht. Ich bin zu angespannt, müsste gelassener werden, meine Mitte finden, wie sie das neuerdings nennt. Sie ist gerade auf dem Japan-Trip. Erst machte sie Aikido-Zen und ließ sich zweimal pro Woche auf die Matte schmettern, stundenlang, bis zum Bandscheibenvorfall. Danach kamen sogenannte Brokatübungen, was ich, ungebildet wie ich bin, für eine Art Nähsport hielt. »Zeig doch mal die Stickereien«, hatte ich gesagt. »Bei den Kursgebühren verarbeitet ihr wohl reines Gold.« Dann standen überall halbvolle Vasen herum, das war also Ikebana, und plötzlich gab es nur noch grünen Tee aus Tassen, die mich an die Kindheit erinnerten, an das Puppengeschirr meiner Schwester. Aber gut, solange sich was zum Essen in der Mikrowelle befindet und mein Sessel im richtigen Winkel zum Bildschirm steht, kann man eine Menge mit mir machen. Doch eines Tages öffne ich die Tür und denke, ich bin im falschen Haus. Jedenfalls war mir unseres noch am Morgen möblierter vorgekommen. Rita lief in einem neuen Kimono durch die Räume, verschob hier ein Regal, dort eine Blumenbank, schwenkte Räucherstäbchen und murmelte unverständliches Zeug, altjapanische Formeln, wie ich später erfuhr. Und meine erste Frage war, wo ist der Fernseher? Nur noch unser Philodendron stand da, neben einem niedrigen, matt-schwarz lackierten Tisch mit dem erwähnten Teegeschirr darauf. An den beiden Rundkissen hingen noch die Preisschilder, und meine Frau hielt mir einen bunten Computerausdruck hin, ein sogenanntes Feng Shui-Gutachten samt Zeichnung, auf der unsere Räume wie nach einer Pfändung aussahen. Wozu auch ein Sofa? Sitzen ist Schwäche. Oder ein Sideboard? Man würde sein Glas einfach auf einen dieser unsichtbaren, das Zimmer durchziehenden Kraftströme stellen und zusehen, wie es sanft aus dem Raum glitt in die Spülmaschine. Lesen konnte ich nichts auf dem Blatt, jedenfalls nicht die Schriftzeichen. Die Zahlen wohl. »Feng Shui?« brüllte ich. »Feng Shui? Was heißt das? Fernseher weg?« Natürlich wurden die Möbel aus dem Keller geholt und unser Wohnzimmer sieht wieder aus wie die meisten anderen in der Straße auch. Die 19-Uhr-Nachrichten begannen, auf den Bildschirmen jenseits der Esstische dominierte das Olivgrün von Panzern und Uniformen, und wie immer, wenn ich eine Farbe sehe, dachte ich Katalognummer und Rastertiefe mit ganz unwillkürlich. Ich bin Drucker, seit 32 Jahren. Noch bin ich Drucker. Ich ging bis ans Ende der Straße, die eine Sackgasse ist. Doch zwischen der Brandmauer des Gymnasiums und dem Haus der Neuners gibt es einen schmalen Heckenweg, der zur Parallelstraße führt. Außer meiner Frau und mir sind die Neuners das einzige ältere Ehepaar in der Nachbarschaft, und als ich an die Rückseite ihres Hauses kam, sah ich sie in der Küche. Er saß im Schlafanzug am Tisch und verpackte Weihnachtsgeschenke, wahrscheinlich für die Enkel. Sie hatte sich in ihre Operngala geschmissen und in der rechten Hand, peinlich gepflegt und voller Ringe, hielt sie eine angebissene Wiener und sah ihm beim Binden der Schleifen zu. Ich hatte Rita gesagt, dass meine Versetzung beschlossene Sache ist, klar. Aber ich hatte ihr auch manches nicht gesagt. Der Wagen jedenfalls war in der Werkstatt und sie hatte bisher noch kein Mal danach gefragt. Schließlich brauchten wir ihn kaum. Sie fährt Rad und es gibt Geschäfte genug in der Nähe. Es gibt Kinos und Parks und die U-Bahn ist 5 Minuten weit entfernt. In Berlin braucht man kein Auto. Auf den kleinen Gartengrundstücken hinter den Häusern wird kaum etwas gepflanzt. Es gibt ein paar Birken, zwischen denen bunte Rutschen und Gerüste stehen, und ich bückte mich nach einer Plastikpistole, die auf dem Bürgersteig lag, warf sie den Marrons auf die Terrasse. Sie schienen nicht zu Hause zu sein. Ihre 3 Kinder, alle mit roten Weihnachtsmützen auf dem Kopf, spielten Trampolinspringen auf dem Ehebett. Und der Babysitter, eine Studentin aus dem Senegal, hockte in der Küche und las Zeitung. Auch sie trug eine Weihnachtsmütze. Rita hatte sich natürlich über meine Versetzung gefreut. Nicht nur, weil jetzt die lange Fahrt nach Spandau wegfällt. Für sie ist es eine Beförderung. Ich soll ab Januar den Stammsitz der Firma leiten, die Tiefdruckanlage in Neukölln. Das hatte Bender in die Wege geleitet und Dr. Raben, unser Chef, unterschrieben. Er hat mir sogar auf die Schulter geschlagen. Es regnete stärker. Mit spitzen Fingern hielt Frau Neuner ihrem Mann das Würstchen hin und er biss ein Stück davon ab, bevor er eine neue Schleife band. Eine goldene. Bender war der erste gewesen, den ich nach meiner Meisterprüfung ausgebildet hatte. Und schon damals zeigte sich, dass er außergewöhnlich war. Klug, schnell, skrupellos. Kaum hatte er seinen Facharbeiterbrief in der Tasche, ging er zur Konkurrenz. Zur Diag nach Britz, die plötzlich eine Rotationsmaschine mit verkürzter Duktor und verlängerter Pendelwalze baute. Nach meinen Entwürfen. Deren Ausführung war Dr. Raben damals zu kostspielig vorgekommen. Sie lagen monatelang in seinem Büro. Nun fischte Britz alle Aufträge für Pigmentpapier vom Markt und klopfte mit meiner Idee beim Patentamt an. Bender ließ sich dafür Abendschule, Abitur und Studium bezahlen und kam als frisch gebackener Ingenieur mit EDV-Ausbildung zu uns zurück. Weiß der Teufel, was den Chef bewog, ihn wieder einzustellen. Vermutlich erinnerte ihn die Kaltschnäuzigkeit des Jungen, seine kriminelle Energie, an die eigenen Anfänge. Jedenfalls wurde Bender von heute auf morgen Geschäftsführer und ich musste die Sekretärin um einen Termin bei meinem Lehrling bitten. Da haben wir sie also, die neue Generation, dachte ich, die jungen Beißer. Weil sie alles auf ihren Computern können, glauben sie, auch alles im Leben zu können. Und am Ende stimmt es sogar. Ich war enttäuscht, sicher, war übergangen worden. Doch ich machte meine Arbeit. Das gemeinsame Bier am Samstagvormittag, bei dem Raben die wichtigen Punkte der Woche mit mir besprochen hatte, fiel natürlich weg. Aber dass mir einmal ein Kathodenstrahler durchknallte, war nicht meine Schuld. Wahrscheinlich Materialfehler. Auch wenn der Schwindelanfall nicht gewesen wäre, das Ding war nur vom Sockel gefallen und hätte ganz bleiben müssen. Trotzdem bot ich dem Alten an, die 20.000 Mark von meinem Gehalt abzuziehen, was gewissermaßen ein Test war. Doch davon wollte er nichts wissen. »Na siehst du«, sagte Rita, die sich irgendwann mal vorgenommen hat, alles positiv zu sehen. »Sie kann das. Sie muss es ja nicht bezahlen. Pfeif auf die Bande, soll sie in Spandau versauern. Jetzt bist du Leiter einer Niederlassung, dein eigener Herr.« Und sie verneigte sich vor mir auf diese alberne japanische Art. Aber ich dachte an den Blick des Chefs, das verlegene Blinzeln, den Schulterschlag und dass ich geheult hatte auf dem Klo. Und plötzlich konnte ich ihr nicht mehr sagen, dass die Druckstraßen in Neukölln keinen Pfifferling wert sind, dass Neukölln abgewickelt wird, spätestens in 2 Jahren und mit den Maschinen alle Arbeiter. Verlagerung der Kapazitäten. Sie hätte es mir nicht geglaubt. Irgendwo bellte ein Hund. Und ich zögerte einen Moment vor der Einfahrt. Nebenan, im Haus der Sommers, wurde Musik gemacht. Die Tochter spielte Klavier und es klang, als würde jemand eine Reihe von Tasten mit dem Unterarm drücken, immer wieder, bis Frau Sommer etwas nach oben rief. Sie war in der Küche, hatte den Jüngsten gebadet, in ein Frotteetuch mit Kapuze gewickelt, stand er auf dem Tisch und seine Mutter rubbelte ihn ab. Manchmal hustete er, und es war das erschreckend laute und irgendwie hohle Husten, das Rita immer Kröchen nannte. Der kröcht wie ein kleiner Hund. Ich beschloss, durch den Keller ins Haus zu gehen und tastete in der Parkertasche, in der auch der Briefumschlag steckte, nach dem Schlüssel. Um Beton zu sparen, hatte ich die Einfahrt etwas steiler angelegt als erlaubt und die geglättete Oberfläche, alle 20 Zentimeter von einer Rille durchzogen, glänzte im Regen. Der Sturz über dem Garagentor, ein Stahlträger, war immer noch nicht verputzt. Es war auch schon zu kalt dazu. Meine Frau betrat unser Schlafzimmer und knipste das Licht über dem Frisierspiegel an. Sie setzte sich, löste die Spange in ihrem Nacken, schüttelte das kastanienbraune Haar und steckte es neu zusammen. 2 Jahre älter als ich sieht sie doch viel jünger aus. Einmal war ich gestorben im Traum und sie saß an genau dem Platz und starrte verzweifelt und ohne Hoffnung vor sich hin. Ich stand bei ihr, auch wenn sie es nicht bemerkte. Ich beugte mich hinunter, legte meine Wange an ihre und sagte, »Siehst du, so schlimm ist es doch gar nicht. Glaub an Gott.« Aber sie hatte nichts gehört, starrte weiter vor sich hin. Dann drehte sie einen Lippenstift auf, roch daran, schraubte ihn zu und ging hinaus. Das Licht ließ sie brennen. Kurz darauf kam sie in die Küche. Sie öffnete den Kühlschrank und stellte Dessertschalen auf die Arbeitsplatte, 3 Stück. In eine tunkte sie den kleinen Finger, steckte ihn in den Mund und plötzlich drehte sie sich um und nahm das Telefon vom Tisch. Ich hatte kein Klingeln gehört und sah auf die Uhr. Ritas hocherfreutem Gesicht nach rief unsere Tochter an. In New York war Lunchtime. Und meine Frau ließ alles stehen und liegen und ging in eins der vorderen Zimmer. Dabei machte sie zwar das Küchenlicht aus, doch der Eisschrank blieb offen. Das gelbe Gras unter den Schuhen knisterte und ich sah meinen Atem vor dem Mund. Ich dachte daran, dass unsere Tochter nun seit einem Jahr in Amerika ist und ich hatte meine Zweifel, ob die junge Dame noch mal bei uns einzog. Es war mir sofort klar gewesen, dass unser Familienleben mit ihrer Abreise für immer beendet sein würde. Und vielleicht hatte ich mich deswegen so gesträubt gegen diesen Studienaufenthalt. Nicht aus Kostengründen, wie meine Frau mir unterstellte. New York ist teuer, für uns richtig teuer, das stimmt. Und die Telefonate zur Lunchzeit fallen da kaum noch ins Gewicht. Ich musste das Haus noch einmal mit einer Hypothek belasten, aber das war's nicht. Ich hänge an der Kleinen, verdammt. Ich habe sogar ihre alte Zahnspange in die Garageneinfahrt betoniert. Heimlich, natürlich. Als Glücksbringer. Dass jemand in Amerika studieren will, das kann ich ja verstehen, sagte ich. Und Rita hielt sich beide Hände an die Ohren. Doch ich sprach ganz normal. Wenn man Betriebswirt, Techniker oder Mediziner werden will, okay. Die sind ja nicht blöd da drüben, aber wieso jemand aus Berlin über den großen Teich fahren und in New York Germanistik studieren will, geht über meinen Verstand. Das erklär mir mal, bitte. Rita kam wieder in die Küche, stellte die Schalen in den Kühlschrank zurück und nahm mit einem Griff ein paar Fläschchen heraus. Nagellack. Zu viele, das sah ich gleich. Sie telefonierte immer noch, drückte die Tür mit dem Hintern zu, plapperte strahlend, blickte in den Garten und sah mich doch nicht. Dann stieß sie mit dem Ellbogen gegen den Grill und es passierte, was ich geahnt hatte. Ich hörte die Fläschchen zwar nicht fallen, doch Rita bückte sich, verschwand aus meinem Blick. Das Garagentor schepperte im Rahmen. Der leere Raum dahinter erzeugte einen Hall im Kopf, und ich sah zu dem Stahlträger hoch, den ich mit Hühnerdraht umwickelt hatte, als Putzträger, und von dem mir Wasser ins Gesicht tropfte. Es schmeckte nach den Kupferpfennigen der Kindheit und war so kalt, dass es mir eine Sekunde lang heiß vorkam. Ich rutschte etwas tiefer, dachte an das Pokalspiel, langte nach meiner Ledertasche. Die Thermoskanne war fast neu. Ein Flugzeug glitt über das Haus, eine zweimotorige Propellermaschine. Ich konnte Markierungen auf dem grauen Bauch und den Unterseiten der Flügel erkennen. Aber ich hörte keinen Laut, nur meinen Puls in den Ohren, und der Efeu bewegte sich im Wind. Die glänzenden Blätter sahen scharf aus, wie Scherben. Ich war nicht bewusstlos. Ich fühlte die Kälte des Betons in meinen Schultern, den Knochen, und wusste doch, dass sie nicht überall hinkam. Wasser tropfte mir in die Halsgrube, auf den Handrücken und leise pitschend auf das Glas meiner Armbanduhr. Im Nachbarhaus schlug wieder jemand auf die Tasten. Ein metallischer Akkord. Doch es war dunkel jetzt. Ich zog mich an der Stahlfeder hoch, nahm meine Tasche, schloss das Garagentor und stieg die Treppe hinauf. Meine Stiefel quietschten vor Nässe und ich hängte den Parker an die Flurgarderobe. Auf dem Schuhschrank stand ein Blumenstrauß, Tulpen und Kiefernzweige, und es roch nach Küche, nach Gebratenem, aber auch nach Zigarettenrauch, kalter Asche und einem fremden Parfüm. Grau-weiß der Laternenschein, der durch das Fenster fiel. Die Schatten der Pflanzen und Möbel standen schräg im Raum, und ich drehte meinen Sessel zum Fernseher. Auf dem Esstisch ein Gedeck, im Weinglas ein Zettel. Ich musste ihn nah vor die Augen halten in dem Licht. »Mikrowelle«, stand da. Ich ging in die Küche, wusch mir das Gesicht und trocknete es mit einem Papiertuch ab. Dann nahm ich ein Bier aus dem Kühlschrank und zählte die Nagellackfläschchen. Auf der Anrichte schmutziges Geschirr und ein Aschenbecher, randvoll mit filterlosen Kippen, Gauloise. Daneben zwei Gläser mit Rotweinresten, und vor der Kaffeemaschine standen die Dessertschalen, japanisches Porzellan. Zwei waren ausgelöffelt, in der dritten befand sich eine melierte, leicht eingesunkene Creme, rosa und braun, ein bisschen Zigarettenasche darauf. Ich nahm meine Pausenbrote aus der Tasche und horchte an der Schlafzimmertür. Rita schnarchte leise. An der Klinke waren noch Spuren ihrer Nachtcreme, wie gewöhnlich. Ich löschte das Licht, ging zu meinem Sessel und stellte den Fernseher an, ohne Ton. Eine Weile zappte ich wahllos herum, suchte nach dem Ergebnis des Pokalspiels und las im Videotext, dass es ausgefallen war. Eisregen. Dann aß ich meine Brote. Auch sie waren feucht geworden, doch ich kaute jeden Bissen sehr lange und spülte ihn mit Bier hinunter. Das bisschen Alkohol brannte irgendwo innen, und ich zündete mir eine Kippe aus dem Aschenbecher an. Ich hatte seit der Pubertät nicht mehr geraucht. Es schmeckte bitter, aber gut. Mir wurde etwas schwindelig. Bei Eurosport zeigten sie ein anderes Fußballspiel, den Schluss einer Aufzeichnung aus Griechenland. Panathinaikos Athen gegen Dynamo Kiew. Ebenfalls ein Pokalmatch. Ich wusste, dass Kiew drin war und ihnen ein 0:0 völlig reichte. Sie hatten anstrengende Vorrundenkämpfe hinter sich und spielten entsprechend. Stellten sich hinten rein und machten alles dicht. Kein Durchkommen. Auch dort unten regnete es. Ein Flutlichtspiel auf zertrampeltem Rasen, und die Athener, die unbedingt gewinnen mussten, wenn sie weiter wollten, sahen nicht nur erschöpft, sondern auch verzweifelt aus. Ihr eigenes Publikum beschmiss sie mit Sitzkissen und Klopapierrollen, und sie versuchten es mit allen Tricks, mit blindem Sturm, plumpen Provokationen und raffinierten Lockmanövern. Umsonst. 5 Minuten vor dem Schlusspfiff war ganz Kiew nur noch Abwehr. Gelassen, machsam, gnadenlos. In den 16er kam nicht mal der Schatten eines Griechen. Und dann wurde auch noch einer handgreiflich vor Wut und kassierte die rote Karte. Das alles war so öde, wie ein 8:0. Kein Spiel mehr, und ich schaltete um. Ich machte die Runde durch alle Programme und sah mir eine Dauerwerbesendung an, ein neuartiges Heimwerker-Set. Dann zappte ich nochmal bis zum Sportsender und stand auf. Zwischen Glas und Teller auf dem Esstisch lag der Briefumschlag. Der Befund. Ich konnte mich nicht erinnern, ihn dort hingelegt zu haben. Doch er war da. Wellig von Nässe. Die Fernbedienung in der Hand sah ich mir den Rest des Spiels im Stehen an. Dann schaltete ich den Apparat aus und ging ins Schlafzimmer. Die Vorhänge waren nicht ganz zugezogen. Ein schmales Lichtband fiel von draußen über das Bett, und ich ließ die klammen Kleider auf den Boden fallen. Rita wurde nicht wach. Sie hatte mir den Rücken zugekehrt, und ich zog alles aus und legte mich zu ihr. Das Haar war etwas stumpf von dem Spray oder was sie da hineintat, und ich roch an ihrem Hals. Dann küsste ich ihre Wange, und sie schluckte, grunzte ein bisschen und fragte, die Augen geschlossen, »Wer da?« Ich schmiegte mich an sie. »Der Schiedsrichter?« Ein Deutscher hatte noch gezögert mit dem Pfiff, wollte die letzte Offensive nicht unterbrechen, und die Jungs von Dynamo Kiew grinsten, als sie das müde Zuspiel der Griechen sahen. Einer stolperte sogar über den Ball, auf den Rängen wurden blau-weiße Fahnen verbrannt und die Russen tippten sich an die Handgelenke. Doch ein junger Stürmer machte noch einen verzweifelten Versuch. Er preschte vor und schoss das Leder von der Mittellinie auf das gegnerische Tor, was sogar griechische Fans mit Gelächter quittierten. Der Ball wurde sofort zurückgekickt. Es sah wie Ping-Pong aus, eine Demütigung. Und der Athener, der wie alle klatschnass war und dem die Haare im ausgemergelten Gesicht klebten, trat noch einmal. Er stand weit in seiner Hälfte. Und es war ein blindwütiger Schuss mit dem Spann, hoch in die Luft, als wollte er den Unglücksball für immer aus dem Stadion katapultieren. Offenbar hatte er alles in diesen aberwitzigen Kraftakt gelegt, denn er humpelte plötzlich, fletschte die Zähne und ließ sich auf den Rasen fallen. Ein Mitspieler massierte ihm das Bein. Der Ball aber flog hoch. Höher als das vom Regen getrübte Flutlicht reichte. Er flog aus dem Stadion rund in den Nachthimmel, wo ihn keine Kamera mehr einfing, und auch die meisten Zuschauer schienen ihn nicht mehr zu sehen. Manche beschirmten die Augen mit den Händen oder bliesen die Backen auf, andere tippten sich an die Stirn. Und der Torwart von Dynamo Kiew feixte mit den Fotografen hinter seinem Netz, ruckte den Daumen Richtung Himmel und machte ein Gesicht, als würde er sagen, kommt er heute noch oder soll ich schon mal duschen gehen? Er schien weg zu sein. Auch der Schiedsrichter hatte vor Staunen die Zeit vergessen und die Pfeife nochmal aus dem Mund genommen, und sein Kollege an der Linie starrte in das Dunkel und kratzte sich den Knöchel mit der Fahne. Ich drehte am Ton, doch es war kaum etwas zu hören im Stadion. Kein Kommentar. Und dann kam er. Die Flugbahn, vom Regen gerastert, sah etwas verwackelt aus. Doch kam er genau über dem Tor herunter. Der Keeper musste nur einen Schritt vortreten und die Arme ausstrecken. Schon hatte er das Leder in den Händen. Und der Trainer der Griechen, der wohl immer noch auf ein Wunder gehofft hatte, winkte ab und zog den Verschluss seiner Jacke zu. Die offizielle Spielzeit war vorbei. Die Anzeige über den Rängen zeigte ein großes rotes 0:0. Und alle, auch die Polizisten, die längs der Bande aufmarschierten, blieben wie erstarrt. Die Hunde blickten zu ihren Führern auf. Einen Sekundenbruchteil lang schien der Torwart den Ball nur für die Fotografen in den hochgereckten Händen zu halten. Breitbeinig stand er da, muskulös, und das nasse Leder glänzte im Blitzlichtgewitter. Es funkelte fast. Doch hatte er, der gelassen seinen Kaugummi kaute, offenbar unterschätzt, mit welcher Wucht ein Geschoss aus einer derartigen Höhe herunterkommt. Schwerer, als es tatsächlich war, sauste es wie nichts zwischen den großen Handschuhen des Keepers hindurch, riss ihm die Mütze vom Hinterkopf, prallte an seinem Nacken ab und flog ins Tor. Kein Schlusspfiff zu hören, nur Jubel. Und der Junge, immer noch mit Krämpfen im Dreck liegende Schütze, konnte dem Blick nach nicht begreifen, warum sich plötzlich 10 Athener auf ihn stürzten. Ich rieb meine Wange an Ritas Schulter. Die Bartstoppeln knisterten auf dem Stoff des Nachthemds, und sie drehte sich um. Ich rieb mein Gesicht an ihrem Hals, ihrer Brust, und sie lachte leise durch die Nase und schlug nach mir. »Dummkopf«, flüsterte sie, öffnete aber nicht die Augen. Sie roch nach einem neuen Parfüm und hob die Decke an, damit ich näher zu ihr konnte. »Dummer Kerl«, dann legte sie die Arme um mich und murmelte etwas, das ich nicht verstand. Ich schloss die Augen und dachte an den Efeu, an die feinen Wurzeln in den Mauerfugen. Im Nachbarhaus schlug eine Tür. Der Regen draußen wurde leiser, und ich hörte den Klang der Windglocken, weit entfernt. Wahrscheinlich schon im Traum.